Deutschlandfunk Interview.
Was passiert in den kommenden Monaten? Niemand kann das im Moment so richtig sagen, weil unser aller Leben immer noch von der Corona-Pandemie überlagert wird. Täglich bekommen wir die neuesten Infektionszahlen vorgelesen. Ich habe es eben auch gemacht. Die Debatte über konkrete Maßnahmen geht weiter, während unsere Nachbarländer teilweise bereits wieder zu härteren Maßnahmen greifen. Siehe Großbritannien. Angesichts des bevorstehenden Winters treibt viele Menschen gerade auch in meinem persönlichen Umfeld die Frage um, was passiert, wenn man sich wieder isolieren muss. Wenn nicht einmal mehr Treffen im sonnigen Park möglich sind. Dazu kommen dann materielle Sorgen. Kurzarbeit, Jobverlust, vielleicht sogar Insolvenz. Die Corona-Pandemie betrifft jeden und jede von uns sehr unterschiedlich, aber den Normalzustand hat sie für uns alle auf den Kopf gestellt. Was heißt diese permanente Krise für unsere Psyche? Darüber kann ich jetzt mit Iris Haut sprechen. Sie ist Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und ärztliche Direktorin des Alexianer St. Josef Krankenhauses in Berlin-Weißensee. Einen schönen guten Morgen, Frau Haut.
Guten Morgen, Frau Biske.
Frau Haut, wir sind jetzt ja seit März alle irgendwie im permanenten Krisenmodus. Was macht das mit unserer Psyche?
Ja, in der Tat hat die Corona-Pandemie uns alle, aber auch unsere Gesellschaft, vor eine Herausforderung gestellt, die wir in der Form in den letzten 70 Jahren nicht mehr kannten. Und schon zu Beginn ging es ja um Angst, um Verunsicherung. Und da ist ja eine reale Angst auch dahinter. Die reale Angst vor dem Virus, von dem die Wissenschaft noch viel zu wenig weiß, von dem wir nicht wissen, wie wir, wann eine Impfung kommen wird, wann es Medikamente geben wird. Angst, selbst krank zu werden, Angehörige, aber eben auch Angst vor den sozialen Folgen, die Sie gerade genannt haben. Was ist mit den Kontakten? Was ist mit der Kultur? All die Dinge, die wir gerne tun und die ökonomischen Folgen, die ja auch noch kommen werden bei der hohen Verschuldung, die der Staat auf sich genommen hat, Kurzarbeit, Insolvenz. So eine Situation haben wir bisher nicht gehabt und wir haben keine Bewältigungsstrategien dafür. Und das macht ein Gefühl von ja Unkontrollierbarkeit, ein Gefühl des Kontrollverlustes. Und das führt zu Stress. Und das Problem ist natürlich, wenn Stress nicht nur temporär ist, sondern wenn der länger anhält. Und wir hatten ja schon ein bisschen aufgeatmet, nachdem die Infektionszahlen so runtergingen. Jetzt haben wir die Gegenbewegung. Wenn der Stress also chronisch wird, das wissen wir, ist das ein Risiko zur Entwicklung von psychischen Erkrankungen, von Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, lässt sich auch biologisch über die Stressachse, erhöhtes Cortisol und so weiter erklären. Mhm. Und das ist natürlich was, was wir jetzt auch im Blick haben müssen, nicht nur die Verhinderung von Infektionen, also diese körperlichen Dinge, sondern eben auch die psychische Gesundheit von uns selbst, aber auch von der Gesellschaft, die muss mehr in den Fokus kommen.
Was sind denn so typische Reaktionen auf diesen Dauerstress?
Das sind natürlich schon Angst, Verunsicherung. Das können körperliche Reaktionen sein, wie Schlafstörungen oder auch Anspannungszustände. Es zeigt sich auch schon in den ersten internationalen Studien, aber auch in den Zahlen der großen Krankenkassen bei uns, dass im ersten Halbjahr im Gegensatz zu den Jahren davor viel mehr Menschen arbeitsunfähig waren aufgrund von psychischen Erkrankungen.
Erleben Sie das tatsächlich auch in Ihrer ganz praktischen Arbeit?
Das erleben wir auch in der klinischen Arbeit. Erstens bei Menschen, die bisher noch nicht krank waren, dass die mit solchen Ängsten und depressiven Entwicklungen reagieren. Aber natürlich auch bei Menschen, die schon vulnerabel, also empfindlich sind, die auch schon psychische Erkrankungen hatten, dass sie natürlich jetzt durch die Situation noch mehr verunsichert sind und die Symptomatik mehr wird.
Nun gibt es aber ja auch Menschen, die von sich behaupten, das berührt mich alles gar nicht. Also die Reaktionen auf diesen Stress sind schon auch sehr unterschiedlich, sehr individuell.
Ja, das hat was mit der Resilienz zu tun. Es ist die, sagen wir mal, die psychische Widerstandskraft, die sehr unterschiedlich ist, unterschiedlich von verschiedenen Faktoren abhängig. Und wer resilienter ist, also wer dem Ganzen mehr einen Sinn geben kann, wer aktiv auch diese Herausforderung angeht, ist davor gefeiter, solche psychischen Reaktionen zu entwickeln.
Das heißt, ich kann meine eigene Resilienz theoretisch auch stärken?
Auch, auf jeden Fall. Und da hat unsere Fachgesellschaft, die DGPN, noch einige Tipps gegeben. Also wichtig ist natürlich, dass man sich nicht mit den ganzen Push-Mails beschäftigt, sondern einmal am Tag informieren, die richtige, seriöse Quelle und nicht dauernd damit beschäftigt ist. Dann ganz wichtig, dass man auch die negativen Gefühle, diese Ängste, diese Sorgen sich zugesteht und ganz offen damit umgeht und auch mit der Familie, mit Freunden darüber spricht, sich austauscht, nicht allein damit bleibt. Und Und dann natürlich auch ganz aktiv das angehen und sagen, das ist eine Situation, dass, da muss ich das Beste draus machen. Also das Homeoffice auch positiv sehen oder das mehr Zusammensein mit den Kindern positiv sehen. Also das Ganze versuchen, positiv zu bewerten und auch schöne Dinge zu machen und nicht nur ins Lamentieren zu fallen, wie schrecklich das alles ist, dass ich jetzt nicht mehr selbstbestimmt bin und dass ich Einschränkungen erlebe. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann würde ich auch dringend empfehlen, sich professionelle Hilfe zu suchen.
Wenn ich da noch mal kurz nachhaken darf, Sie haben jetzt gerade auch den Nachrichtenkonsum angesprochen. Es gibt ja durchaus auch Personen, die auf diese Pandemie damit reagieren, dass sie alles an Informationen aufsaugen, selbst noch mal recherchieren, auch glauben, Dinge besser zu wissen als führende Epidemiologen und VirologInnen. Das aus Ihrer Sicht also eher ein kontraproduktives Verhalten?
Das ist auch eine Bewältigungsstrategie, die dem einen oder anderen auch helfen kann. Aber ich würde eher für die Selbstfürsorge, wie ich es gerade erwähnt habe, also sich auch die andere Seite des Lebens, die ja noch da ist, sich deutlich zu machen und nicht in dieses Geschehen völlig aufsaugen zu lassen.
Sie haben gerade gesagt, im Zweifelsfall Hilfe holen. Nun habe ich den Eindruck, dass psychische Gesundheit vielfach in unserer Gesellschaft auch immer noch ein Tabuthema ist. Das merkt man zum Beispiel, wenn man auf dem Land zum normalen Hausarzt geht mit seelischen Problemen. Da kriegt man gerne mal die Ansage, Frau Büsker, machen Sie doch einfach mehr Sport, dann wird das schon wieder. Also müssen wir als Gesellschaft auch ein bisschen offener werden und offener über diese Probleme reden?
Auf jeden Fall und möglichst auch schon im Vorfeld, also über die Sorgen, über beginnende Probleme reden, untereinander, miteinander, aber natürlich auch dann mit den Experten. Und da haben wir in Deutschland ja eigentlich ein ganz gut aufgestelltes System mit 5.000 Fachärzten, 30.000 ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten, die ja auch zur Verfügung stehen können, wenn man alleine nicht mehr zurechtkommt. Und das kann auch nur ein Gespräch sein oder 5 Krisengespräche. Das kann in so einer Situation schon sehr hilfreich sein.
Wobei es ja auch schon vor der Pandemie schwierig war, einen richtigen Therapieplatz zu bekommen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher geworden.
Das ist richtig und das ist auch die Forderung von unserer Fachgesellschaft, dass sowohl die Fachärzte als auch die psychologischen Psychotherapeuten in bestimmten Regionen, Sie hatten gerade auf dem Land gesagt, erhöht werden müssen, dass es dort mehr gibt und auch Anreize gibt, kürzere Therapien, Gruppentherapien anzubieten. Was ich sehr gut finde jetzt in der Krise, ist, dass innovative Verfahren wie zum Beispiel Videosprechstunde oder auch internetbasierte Psychotherapie, die es ja mittlerweile auch gibt, dass die jetzt einen großen Aufschwung erhalten und sicher auch da einiges auffangen können an Bedarf.
Und solche Formate waren vorher ja teilweise auch gar nicht von der Krankenversicherung gedeckt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Das ist richtig. Videosprechstunde hat einen großen Aufschwung bekommen und durch das digitale Versorgungsgesetz auch die internetbasierten Psychotherapien. Und wir selbst in meiner eigenen Klinik haben da jetzt einige Anfänge gemacht und es wird von Patienten gut angenommen, weil es natürlich auch eine Unterstützung ist. Nicht nur, es muss auch ein Face-to-Face-Kontakt zum Arzt, zum Psychotherapeuten da sein, aber als Unterstützung, Überbrückung ist das sehr hilfreich.
Ja, da wollte ich gerade noch mal nachfragen. Also so eine Videosprechstunde kann vielleicht unmittelbar helfen, aber so richtig das Gespräch 1:1 im Büro, wo man sich Zeit nimmt, bleibt ja trotzdem auch bei einer Videosprechstunde eine gewisse Distanz.
Das ist richtig und da gibt es auch noch zu wenig Daten auf der Auswirkung. Aber ich glaube gerade in der Videosprechstunde, ich habe das auch selbst jetzt angefangen, wenn man Patienten einmal gesehen hat, kennt, geht das auch. Und sie können dann zwischen den Videosprechstunden selbst noch sozusagen Therapieprogramme machen, wo sie ihre negativen, ihre depressiven Gedanken bearbeiten können. Und das unterstützt auch ein Selbstwirksamkeitsgefühl. Und das ist in der Krise absolut wichtig, nicht das Gefühl zu haben, ich bin ausgeliefert, ich kann es nicht mehr kontrollieren, sondern ich kann aktiv was tun, kann selbstwirksam was für mich machen.
Weil gerade die vielen Restriktionen, die Beschränkungen, man darf nicht mehr raus, man darf sich nicht mehr mit vielen Menschen treffen, weil das eben dieses Gefühl erzeugt, dass man die Kontrolle verloren hat, dass man sein Leben nicht mehr selbst bestimmen kann, dass man nicht mehr selbstwirksam ist?
Genau, also dieses, ich kann das nicht, vor allen Dingen diese Sorge jetzt über den Winter hin, die Sie erwähnt haben, was wird werden, also ich bin ausgeliefert. Gegen dieses Gefühl muss man in Gesprächen, aber auch mit eigenen Aktivitäten angehen und natürlich auch den Blick darauf haben, was ist denn noch alles möglich? was können wir denn alles? Was ist denn auch vielleicht an positiven Dingen da, sich mehr mit den Kindern zu beschäftigen, mehr zu Hause zu sein, die Kontakte mit den Freunden auch über andere Medien zu halten. Also nicht nur den Blick auf das, was nicht da ist, sondern zu sehen, was ist auch möglich, wie kann ich das auch für mich positiv nutzen. Und ganz wichtiger Punkt, der am Anfang der Pandemie ja sehr beeindruckend war, die Solidarität auch nicht aufzugeben. Ich habe jetzt so ein Stück den Eindruck, dass alle aus dem Ärger, aus der Enttäuschung, aus der Sorge auch nach außen hin ihre Wut da projizieren auf die Politik, auf bestimmte Gruppen. Und ich finde, ganz wichtig ist auch dieses Solidaritätsgefühl, dieses Gefühl der Gemeinschaft. Wir sitzen alle in einem Boot, wir helfen uns gegenseitig aufrechtzuerhalten. Und das macht natürlich auch ein aktives Gefühl und macht ja auch ein gutes Gefühl, wenn man den Eindruck hat, man ist nicht allein und ich kann Hilfe bekommen, aber es gibt auch Nachbarn, die mir helfen. Also nicht entsolidarisieren lassen, sondern wir sitzen in einem Boot und wir können uns auch gegenseitig unterstützen, ist auch was Wichtiges.
So die Empfehlung von Iris Haut, ärztliche Direktorin des Alexianer St. Joseph Krankenhauses in Berlin-Weißensee. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Gerne, tschüss.
Tschüss.